Mir wird vorgeworfen, dass ich im letzten November die Anklageschrift gegen einen jungen Kurden gepostet habe, bei dem es um das Posten von kurdischen Symboliken auf Facebook ging. Diese ganze Anklageschrift war ziemlich skandalös und deshalb habe ich sie veröffentlicht, aber natürlich nicht, bevor ich alle Namen, Adressen und das Aktenzeichen geschwärzt hatte.
Ich wusste gar nicht, dass man eine Anklageschrift nicht veröffentlichen darf. Ist das so?
Das ist mir auch neu gewesen, das habe ich bis dahin nicht gewusst. Es gibt aber anscheinend einen entsprechenden Paragraphen, der besagt, dass man wesentliche Teile der Anklageschrift nicht vor dem ersten Verhandlungstag veröffentlichen kann, primär als Schutz der Angeklagten. Aber dieses im Einverständnis des Angeklagten erfolgt, deshalb hat diese Verurteilung bzw. dieser Gerichtsprozess eigentlich keine Legitimation.
Wie hoch ist denn der Strafbefehl gegen dich?
Der erste Strafbefehl, den ich nicht akzeptiert habe und wegen dem es jetzt auch zu dem Prozess kommt, hat eine Höhe von sage und schreibe 3.000 Euro gehabt.
3.000 Euro ist eine satte Zahl, also das scheint mir doch ein etwas arg hoher Betrag, oder?
Es geht nicht so sehr um den Betrag, es ist eine politische Frage. Es geht der Staatsanwaltschaft München darum, momentan möglichst viele Ermittlungsverfahren gegen politische Aktivisten und auch insbesondere gegen mich anzustrengen, in der Hoffnung, dass irgendwas schon hängen bleibt. Also Anwälte sagen auch, dass dieser Paragraph, der da zur Anwendung kommt, eigentlich ein toter Paragraph ist, der nie vor Gericht kommt, sagen wir mal so. Und in meinem Fall aber schon, weil es darum geht, ein Exempel zu statuieren gegen politisch aktive, unliebige Menschen.
Wie viele Verfahren laufen denn gegen dich und um was geht's da?
Also ich weiß es nicht ganz genau, es sind mehr als ein Dutzend. Ich habe mittlerweile die Unterlagen der Staatsanwaltschaft über meinen Anwalt bekommen und da sind mittlerweile 350 Ermittlungsseiten und wie gesagt, ein Dutzend ungefähr Verfahren. Und es geht meistens um das Posten von Fahnen der Volks- und Frauenverteidigungseinheiten JPG und JPG.
Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen. Warum postest du Fahnen und Symbole der Frauen- und Volksverteidigungseinheiten JPG und JPG?
Also es geht hier schlicht und ergreifend um Solidarität. Also wir können ja nicht auf der einen Seite diejenigen hochjubeln, die uns vor dem IS geschützt haben, die in Syrien den IS weitestgehend besiegt haben, und auf der anderen Seite in Deutschland ihre Symboliken mit dem Verweis auf das PKK-Verbot verbieten. Das ist eine Heuchelei, die kaum auszuhalten ist. Und deshalb sollte man auch hier diesen zivilen Ungehorsam zeigen und sagen, wir zeigen deren Fahnen und Symbolik trotzdem, sie sind legitim, aber das Verbot ist es nicht.
Du hast es ja schon ein bisschen angedeutet, aber warum verfolgt die Polizei gerade das, also dieses Posten dieser Fahnen und Symbole? Warum ist da der deutsche Staat so dahinter? Was vermutest du?
Naja, der deutsche Staat hat eine ganz, ganz lange Zusammenarbeit mit türkischen diktatorischen Regimen. Das hat 1915 schon angefangen, wo deutsche Beamte und Militärs in den Völkermord an den Armeniern beteiligt waren. Das war 1936 so, als das türkische Militär Aleviten in Dersim umgebracht hat mit deutschen Flugzeugen. Und es geht jetzt weiter, dass Leopard-Panzer der Marke Leopard 1 und 2 an dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen Afrin beteiligt sind und jetzt erst vor 2 Wochen bekannt worden ist, dass ThyssenKrupp weitere Jagd-U-Boote an die türkische Armee liefert. Das heißt, es gibt eine ganz lange Zusammenarbeit des deutschen Staates mit dem türkischen Staat und deshalb resultiert daraus auch eine gewisse Loyalität, dass wenn der türkische Staat sagt, verfolgt türkische und kurdische Demokraten und Oppositionelle, dann wird das auch in Bayern, in München so gemacht. Ich bin ja nicht der einzige Fall. Vielleicht kennen einige den Prozess gegen 10 türkische Kommunistinnen, der seit mehr als einem Jahr am Amtsgericht München läuft und der auch auf einem Wunsch der türkischen Staatsanwaltschaft zurückgeht.
Bleiben wir noch ein bisschen bei der Türkei und bei Rojava oder in Nordsyrien. Du warst ja dort im März und April diesen Jahres. Vielleicht kannst du ein bisschen zusammenfassen, wo warst du denn? Welche Eindrücke hast du mitgenommen? Das war ja auch die Zeit, als die türkischen Streitkräfte in den Kanton Afrin in Nordsyrien eingefallen sind.
Genau, ich bin dort für meine Dissertation hingefahren. Ich schreibe zu kurdischen Journalisten eine Doktorarbeit und wollte mit kurdischen Journalisten, die in Rojava in Nordsyrien arbeiten, sprechen, aber habe natürlich auch viele politische Gespräche geführt und mir dort dieses neue Gesellschaftssystem, das versucht wird einzuführen, angeschaut und dabei sehr interessante Sachen entdeckt. Also zum Beispiel die Rolle der Frau ist in der kurdischen Bewegung nicht nur auf dem Papier wichtig, sondern auch in der Realität. An ganz vielen Führungspositionen sitzen Frauen in der Politik, aber auch in den zum Beispiel militärischen Sicherheitsstrukturen. Und eine andere Sache ist die, dass diese fortschrittliche gesellschaftliche Umgestaltung dort vor allem auch von Jugendlichen getragen wird. Also es vor allem auch eine jugendliche Revolution ist, wenn man das in der Kürze so zusammenfassen will.
Also du würdest dieses neue Gesellschaftssystem, so wie du es genannt hast, als durchweg oder fast durchweg positiv einschätzen?
Also man darf natürlich nicht vergessen, findet dort ein Bürgerkrieg mit Beteiligung internationaler Mächte statt. Das heißt, grundsätzlich ist diese gesamte Gesellschaft in Syrien sozial kaputt bzw. sozial zerstört worden gezielt. Es gibt ganz viel Leid, es gibt viel Armut, aber trotzdem versuchen inmitten dieses Chaoses viele 10.000 Menschen etwas Neues zu erbauen und deshalb hat das erstmal meine prinzipielle Unterstützung. Aber natürlich gibt es auch Missstände und Fehler, aber im Vergleich zu dem, was sonst im Nahen und Mittleren Osten passiert, ist das ein gewaltiger Fortschritt. Ich finde, das muss man so festhalten.
Schauen wir auch noch mal mit einem Satz auf die Türkei. Du beobachtest ja sehr genau und wer das will, kann das bei dir auf Facebook mitlesen. Die Situation in der Türkei, wo am 24. Juni, glaube ich, gewählt wird. Wie ist denn die Lage dort? Kann man da noch von fairen Wahlen sprechen, was da inzwischen passiert?
Nein, also es gibt dort keine Demokratie mehr und auch keine fairen Wahlen. Zwei Punkte nur, die Wahlen finden während eines Ausnahmezustands statt, der seit 2016 jedes Mal um 3 Monate verlängert wird. Und ein anderer Punkt, es sitzen Tausende von Politikern der Demokratischen Partei der Völker, der HDP, die eine links-pro-demokratische Partei, im Gefängnis. Unter diesen Bedingungen ist ein fairer oder auch demokratischer Wahlkampf absolut nicht möglich. Dennoch gehen derzeit, jetzt während wir hier dieses Interview haben, in der Türkei Menschen auf die Straße. Die Eröffnungskundgebungen für HDP-Wahlkampfbüros in verschiedenen Städten der Türkei und auch Nordkurdistans werden derzeit zu riesigen Demonstrationen und Manifestationen, die zeigen, dass sich die Leute, vor allem auch die kurdische Bevölkerung, trotz alledem nicht unterkriegen lässt.
Kommen wir zurück zu deinem Verfahren, was gegen dich läuft, beziehungsweise es laufen ja ganz viele solcher ähnlicher Verfahren nicht nur gegen dich, sondern gegen viele weitere Facebook-Nutzer, die zum Beispiel die Posts deiner Seite geteilt haben, auf denen Symboliken der YPG und YPG zu sehen waren. Weißt du, mit welchem Erfolg das bisher war von Seiten der Staatsanwaltschaft? Ist die da durchgekommen damit?
Also wir haben es mittlerweile schwarz auf weiß, dass gegen bis zu 200 Facebook-Nutzer, die Posts meiner Seite geteilt haben, die Münchner Staatsanwaltschaft bundesweit Ermittlungen angestrengt hat. Bisher ist es meines Wissens nach noch zu keiner einzigen Verurteilung gekommen. Es wurden nur Freisprüche ausgesprochen oder die Verfahren eingestellt. Ich weiß auch von verschiedenen Leuten, zum Beispiel ein Kollege aus Hamburg hat erzählt, dass die Polizei dort extrem genervt ist von den Münchner Kollegen, weil sie aus ihren Augen sinnlose Ermittlungen machen muss. Und dementsprechend wurde übrigens auch das Verfahren gegen diesen Kollegen aus Hamburg, der auch einen Post geteilt hatte, eingestellt. Also ich glaube auch da intern innerhalb der Polizeistrukturen bundesweit besteht da Unverständnis und Empörung über diesen bayerischen Verfolgungswahn. Man muss ja ganz klar sagen, das ist wieder eine bayerische Sonderart, diese Verfolgung so aufs Heftigste zu betreiben.
Und Ausdruck dieses bayerischen Verfolgungswahns, wie du das nennst, war ja auch eine Hausdurchsuchung, die vor einigen Monaten bei dir stattgefunden hat. Ging es da um dasselbe Thema?
Genau. Am 13. November um 6 Uhr früh sind 4 Polizisten in meine Wohnung gestürmt und haben sie durchsucht, haben Laptop, Handy und USB-Sticks beschlagnahmt. Und es ging einzig und allein darum, Beweise zu sammeln, dass ich diese Fahnen der YPG auf Facebook gepostet hätte. Nichts anderes. Und der Skandal an der Sache ist die, dass ich das überhaupt nicht bestreite. Ja, ich habe diese Sachen gepostet, ganz bewusst. Das habe ich ihnen auch an der Tür gesagt bei der Hausdurchsuchung. Das hat aber nicht gezählt. Primär ging es ihnen eigentlich darum, linke Strukturen in Bayern durchzuleuchten und Daten zu sammeln.
Die Gerichtsverhandlung am kommenden Freitag, 8. Juni um 9 Uhr am Amtsgericht München, ist die denn öffentlich?
Die ist öffentlich und sind bestimmt einige Sitzplätze vorhanden. Das heißt, wenn Leute sich diesen Prozess anschauen wollen, sind sie von meiner Seite aus herzlich eingeladen.
Man muss noch dazu sagen, du hast an diesem Freitag, an dem Freitag der Gerichtsverhandlung auch noch Geburtstag. Ein schönes Geburtstagsgeschenk.
Ja, ich bin schon gespannt, was die Richterin mir schenken wird.